Das Thema heute Nachmittag, das setzt in die Tat um, passt ja sehr gut als Ergänzung zu dem, was wir heute Morgen vom Roland hören durften. Er hat uns ja quasi die zweite Hälfte von dem Vers unterschlagen, wo es dann heißt, in der Gnade Gottes aber bin ich, was ich bin. Und dann geht es weiter, und seine Gnade, die in mir wirkt, ist nicht vergeblich gewesen, sondern weit mehr als sie alle mühe ich mich. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Die meisten von euch kennen das Gleichnis Jesu am Ende der sogenannten Bergpredigt vom Mann, der auf den Felsen baut und vom Mann, der auf den Sand baut. Auch uns ist dieses Wort zur Belehrung gegeben. Wisst ihr, in welchem Fall wir auf den Felsen bauen? Es ist ein Gleichnis, das schon in der Sonntagsschule gelehrt und besungen wird. Meist wird es so erklärt, als sei der Felsen Jesus Christus. Natürlich, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, und der ist Jesus Christus. Nach 1. Korinther 3, Vers 11. Aber Jesus wollte mit diesem Gleichnis etwas anderes zum Ausdruck bringen. Ich lese Matthäus 7, Vers 24 bis 29. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, gleicht einem besonnenen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Dann fiel der Regen herab und die Ströme kamen, die Winde wehten und stürmten auf jenes Haus ein, doch es fiel nicht zusammen, denn es war auf den Felsen gegründet. Jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf den Sand baute. Dann fiel der Regen herab und die Ströme kamen, die Winde wehten und stießen an jenes Haus, da fiel es zusammen und gewaltig war sein Zusammenfallen. Hier steht nicht, jeder, der diese meine Worte hört und nochmal hört und immer wieder hört und bis an sein Lebensende hört und auswendig kennt und andere mit Bibelstellen bombardieren kann, bis sie ganz eingeschüchtert sind, der hat auf Felsen gebaut. Nein, sondern wer diese meine Worte hört und tut, der baut auf Felsen. Wer hört und nicht tut, baut auf Sand. Hören und nicht tun ist genauso falsch wie ohne Hören etwas zu tun oder nach dem Hören etwas ganz anderes zu tun. Hören und tun müssen für uns untrennbar miteinander verbunden sein und einander entsprechen. Auch Paulus schreibt nicht, was ihr auch von mir gelernt und erhalten, gehört und an mir gewahrt habt, das erzählt weiter und erzählt es euch immer wieder und redet darüber, sondern ganz einfach, das setzt in die Tat um. Nach dem Hören muss der Tatbeweis folgen. Ihr durftet in diesen Tagen wieder ganz viel hören. Und das ist gut so. Eine Zeit zu haben, wo wir wieder ganz intensiv auf Gott und sein Wort hören und uns mit Glaubensgeschwistern austauschen, uns gegenseitig ermutigen, ermahnen, trösten und auferbauen zusprechen. Doch morgen beginnt wieder der Alltag. Und dann gilt es, das Gehörte im Alltag umzusetzen, in konkreten, wahrnehmbaren Taten. Was ihr gehört habt, das setzt in die Tat um. Natürlich ist es wichtig, dass wir jeden Tag auf Gott und sein Wort hören und uns das Wort des Christus reichlich innewohnen lassen. Doch das Hören darf nicht zum Selbstzweck werden. Denn durch bloßes Hören können wir zwar Wissen anhäufen und Wissen vermehren, Doch wenn die Lebensstürme kommen, wird unser großes Wissen wie ein Kartenhaus zusammenbrechen und wie eine Sandburg weggespült. Doch da, wo das Erkannte, und wenn es nur wenig ist, wo wir das Erkannte anwenden und in die Tat umsetzen, wächst Frucht, die uns in der Erkenntnis wachsen und erstarken lässt, sodass wir auch in stürmischen Zeiten Kraft zur Ausdauer und freudigen Geduld haben. Vergleiche Kolosser 1, Vers 9 bis 11. Nun zu unserem Textwort in Philipper 4, Verse 8 und 9. Im Übrigen, Brüder oder Geschwister, alles, was wahr ist, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was lauter, alles, was freundlich, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend oder wenn es irgendeinen Lobpreis gibt, so zieht diese in Betracht. Was ihr auch von mir gelernt und erhalten, gehört und an mir gewahrt habt, das setzt in die Tat um. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Wir wissen, dass der Philipperbrief von Paulus und Timotheus als Sklaven Christi Jesu geschrieben wurde. Er enthält keine neuen lehrmäßigen Enthüllungen, sondern befasst sich von der Einleitung bis zu den Segensgrüßen mit unserem Wandel und Dienst. Wir werden in diesem Brief an vier Vorbilder erinnert, die es nachzuahmen gilt. Zunächst wird uns die Gesinnung Christi Jesu vor Augen gemalt. Diese Niedrigkeitsgesinnung soll auch in unserem Wandel und Dienst sichtbar werden, soll auch unseren Wandel und Dienst prägen. Sodann werden wir an die Diensttreue des Timotheus und die Aufopferungsbereitschaft des Epaphroditus erinnert. Und zuletzt stellt Paulus sich als Vorbild dar. In Kapitel 3, Vers 17 fordert er uns auf: Werdet meine Mitnachahmer, Geschwister, und achtet auf die, die so wandeln, wie ihr uns, nämlich Paulus, Timotheus und seine weiteren Mitarbeiter, wie ihr uns zum Vorbild habt. Er schreibt nicht: Achtet auf die, die so reden und beten und lehren wie ich, sondern die so wandeln. Es gilt, den Wandel, das Verhalten dieser Vorbilder nachzuahmen. Das heißt nun nicht, einzelne Taten zu kopieren oder gar nachzuäffen. Vielmehr sollten wir in unserer persönlichen und individuellen Lebenssituation die Gesinnung und Haltung unserer Vorbilder zum Ausdruck bringen. Denn viele andere, die wandeln, ich sagte es euch schon oft von ihnen und sage es nun unter Schluchzen, sind Feinde des Kreuzes Christi, deren Abschluss der Untergang, deren Gott der Leib und deren Herrlichkeit in ihrer Schande ist, die nur auf das Irdische sinnen. Philipper 3, 18 und 19. Ist es aber nicht anmaßend von Paulus, wenn er uns auffordert, ihn nachzuahmen? Erhebt er sich damit nicht über unseren Herrn Jesus Christus? Zwar werden wir an anderen Stellen zur direkten Nachahmung des Apostels Paulus aufgefordert, doch hier im Philipperbrief werden wir ja aufgefordert, seine Mitnachahmer zu werden. Und in 1. Korinther 11, Vers 1 schreibt er etwas ausführlicher: Werdet meine Nachahmer, so wie auch ich Christi Vorbild folge. Es geht also nicht um Paulus und es geht auch nicht darum, Paulus und Christus zu vergleichen oder gegeneinander auszuspielen. Vielmehr geht es um den zur Rechten Gottes erhöhten Christus und darum, dass er in uns Gestalt gewinnt und völlig in unseren Herzen wohnt. Unser Verhalten soll dem uns geschenkten Evangelium entsprechen. Und dieses Evangelium ist von der überfließenden Gnade Gottes geprägt, die er uns in seinem geliebten Sohn Jesus Christus schenkt, obwohl wir das Gegenteil verdient haben. Mit diesem Evangelium der unbeschnittenen Nationen wurde einzig der Apostel Paulus beauftragt. Es unterscheidet sich von dem Evangelium, das Petrus und die anderen Apostel den beschnittenen Juden verkündigten. Nachzulesen in Galater 1, 11 bis 17 und Kapitel 2, Vers 6 bis 10. Die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus ist, hatte den Christenverfolger Saulus überwältigt und zum Paulus gemacht, zu einem Muster, an dem Jesus Christus als Erstem sämtliche Geduld zur Schau stellen konnte, gemäß 1. Timotheus 1, 12 bis 16. Das ist der Grund, warum wir zur Nachahmung des Apostels Paulus aufgefordert werden. Er ist der von Christi Gnade überwältigte Prototyp eines gläubigen Menschen in der gegenwärtigen Verwaltung der Gnade Gottes. In seiner Gnade hat Christus den Apostel Paulus zu einem vorbildlichen Verhalten erzogen, das wir nachahmen sollen und nachahmen können. Dabei geht es um ganz konkretes Verhalten. Folglich, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tun möget, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Benehmt euch unanstößig bei Juden wie auch Griechen und in der herausgerufenen Gemeinde Gottes, so wie auch ich danach trachte, allen in allem zu gefallen, indem ich suche, nicht was mir selbst, sondern den vielen förderlich ist, damit sie gerettet werden. 1. Korinther 10, 31 bis 33. Wir dürfen uns darin üben, den Apostel Paulus und seine Mitarbeiter in ihrer Christus-Nachahmung nachzuahmen. Wenn wir darin Fortschritte machen, werden wir selber anderen Glaubensgeschwistern zum Vorbild. Den Thessalonichern konnte Paulus bescheinigen: Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, weil ihr das Wort trotz vieler Drangsal mit der Freude Heiligen Geistes annahmt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia Vorbilder wurdet. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. 1. Thessalonicher 1, 6 und 7. Auch Titus wird von Paulus aufgefordert: Biete dich selbst als Vorbild edler Werke dar. Und seinem noch jungen Mitarbeiter Timotheus spricht dazu: Werde den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Verhalten, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit. Titus 2, Vers 7 und 1. Timotheus 4, Vers 12. In unserem Textwort Philipper 4, 8 und 9 werden uns 8 Verhaltensweisen vor Augen geführt, die wir in Betracht ziehen sollen. Im Übrigen, also zu allem bisher Gesagten im Philipperbrief, Geschwister, Paulus stellt sich also ganz klar auf eine Stufe mit uns. Alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was lauter, alles, was freundlich, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend oder wenn es irgendeinen Lobpreis gibt, so zieht diese in Betracht. In Betracht ziehen ist eine Übersetzungsvariante desselben griechischen Wortes, das in anderen Zusammenhängen mit rechnen, anrechnen und einschätzen übersetzt wird. So wie wir im Blick auf unsere Stellung in Christus damit rechnen, dass wir selbst der Sünde gegenüber tot sind, aber lebend für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn, So sollen wir auch im Blick auf unseren Wandel und Dienst das Folgerichtige in Betracht ziehen. Alles, was wahr ist. Die Wahrheit des Wortes Gottes, die Wahrheit des Evangeliums ist die Grundlage unseres Glaubens. Folgerichtig steht sie auch am Anfang unseres Wandels. Jesus sagt von sich, dass er selbst die Wahrheit ist. Dementsprechend müssen wir die Lüge, die zur alten Menschheit gehört, ablegen und Wahrheit mit unseren Nächsten reden. Wir sind aus der Obrigkeit der Finsternis geborgen worden und in das Königreich des Sohnes der Liebe Gottes versetzt worden. Nun sind wir Kinder des Lichts und unser Wandel sollte sich im Licht Gottes vollziehen. Die Frucht dieses Lichts besteht in aller Gutheit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Mein Verhalten, mein Reden, auch das, was ich über andere rede, muss unter allen Umständen der Wahrheit entsprechen. Der Glaube wirkt sich in der Liebe aus und die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie duldet keine Halbwahrheiten und keine beschönigenden Ausreden. Sie freut sich aber mit der Wahrheit. 1. Korinther 13, Vers 6. Alles, was ehrbar ist. Das Wörterbuch erklärt ehrbar mit ehrenhaft und untadelig. Dem Timotheus beschreibt Paulus, welche Eigenschaften die Diener der herausgerufenen Gemeinde und auch ihre Frauen aufweisen sollten, und beide Male benutzt er den Begriff ehrbar. So wie die Aufseher in der Gemeinde ein ausgezeichnetes Zeugnis von den Ungläubigen haben sollten, in derselben Weise seien Diener ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schandgewinnsüchtig. In derselben Weise seien auch ihre Frauen ehrbar, keine Widerwirkerinnen, nüchtern, treu in allem. 1. Timotheus 3, Vers 7 bis 11. Hier wird es also ganz praktisch. Was denken und sagen meine Nachbarn und Arbeitskollegen über mich? Wie eindeutig und klar rede ich? Oder drehe ich mein Fähnchen nach dem Wind? Wie gehe ich mit Genussmitteln um? Bin ich geldgierig oder streitsüchtig? Selbst die Art und Weise, wie ich meine Kinder erziehe, kann mir zur Ehre oder zum Tadel gereichen. 1. Timotheus 3, Vers 4. Bei dem allem geht es ja letztlich nicht um meine Ehre, sondern darum, ob mein Verhalten Gott zur Ehre gereicht. Darum setzen wir unsere Ehre darein, dem Herrn wohlgefällig zu sein. 2. Korinther 5, Vers 9. Deshalb sollten wir in unserem Wandel und Dienst alles in Betracht ziehen, was ehrbar ist. Ebenso alles, was gerecht ist. Paulus, der als Saulus seine eigene Gerechtigkeit aufzustellen suchte, durfte von der Gnade und Liebe Christi Jesu überwältigt diese Werkgerechtigkeit als Abraum, als Müll ansehen. Von da an stand die Erkenntnis Christi Jesu über allem. Er wollte Christus gewinnen und als in ihm befunden werden. Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, nämlich die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben Christi, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, schreibt er auch im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 7 bis 9. Im Glauben wissen wir, dass wir von Gott durch den Gehorsam seines Sohnes als Gerechte eingesetzt wurden. Gerechtfertigt, also völlig freigesprochen von aller Schuld und Sünde, dürfen wir mit Gott Frieden haben. Nichts ist uns zur Verurteilung, die wir in Christus Jesus sind. Römer 5, Vers 1 und 19, Römer 8, Vers 1 und viele andere Stellen. Folgerichtig sollten wir nun in unserem Dienst und Wandel auch ein gerechtes Verhalten an den Tag legen. Alles, was gerecht ist, sollten wir in Betracht ziehen. Das heißt sicher nicht, dass wir versuchen sollten, es jedem Menschen recht zu machen. Doch die uns geschenkte Gerechtigkeit sollte an unseren Taten sichtbar werden. Wir wissen doch, die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, und es stehe ab von der Ungerechtigkeit jeder, der den Namen des Herrn nennt. 2. Timotheus 2,19. Darum sollten wir uns immer wieder prüfen, wo wir in unserem Reden und Verhalten ungerecht sind, und vielmehr alles in Betracht ziehen, was gerecht ist. Aber auch alles, was lauter ist. Lauterkeit ist eine Sprachfigur und geht auf das Läutern von Edelmetall zurück. Beispielsweise wird Silbererz mehrfach geschmolzen und dadurch gereinigt. Das Ergebnis dieser Läuterung ist absolut reines Silber. Die Sprachfigur der Lauterkeit wird oft auf unsere Gedanken und Beweggründe angewendet. Sind die Motive meines Handelns rein und lauter? Oder enthalten sie fleischliche und egoistische Beimischungen? Unsere Gedanken sollten in Herzenseinfalt und Lauterkeit auf Christus ausgerichtet sein. Dann werden wir bei unserem Reden und Tun keine unlauteren Absichten verfolgen, sondern aufrichtig, ehrlich und ohne Hintergedanken alles in Betracht ziehen, was lauter ist. So können wir den Mitgeschwistern ein Vorbild im Wort, im Verhalten, in der Liebe, im Glauben und in der Lauterkeit werden. Unseren Worten kann widersprochen werden, doch ein lauteres Verhalten kann andere für den Glauben gewinnen. Daran erinnert Petrus in 1. Petrus 3, Vers 1 und 2. Alles, was freundlich ist, zieht in Betracht. Dazu muss ich euch sicher nicht viel sagen. Vielmehr muss ich mich hier selber an der Nase nehmen. Freundlich ist doch alles, was liebenswürdig, entgegenkommend und angenehm ist und zur freundschaftlichen Liebe beiträgt. Wir durften ja die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes erfahren, da er uns nicht aufgrund von Werken, die wir in Gerechtigkeit tun, sondern nach seiner Barmherzigkeit gerettet hat, Titus 3, Vers 5. So dürfen auch wir unsere Lindigkeit und Menschenfreundlichkeit allen Menschen bekannt werden lassen. In der geschwisterlichen Freundschaft sollten wir einander herzlich zugetan sein, gemäß Römer 12, Vers 10, aber nicht nur denen, die uns sympathisch und angenehm sind, sondern gerade auch denen, die uns gegenüber ablehnend und feindlich gesinnt sind. Gerade mit ihnen sollen wir barmherzig sein und so die uns geschenkte Liebe weiterfließen lassen. Alles, was wohllautend ist, zieht in Betracht. Mit wohllautend sind wohltuende Behauptungen gemeint. Das Gegenteil sind schlimme Gerüchte und üble Nachrede. An letzterem sollten wir uns nicht beteiligen. Vielmehr sollten wir uns darin üben, anderen gegenüber Anerkennung und Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Das wirkt doch ermutigend, motivierend und führt zu Freude und Dankbarkeit. Wie leicht fällt es mir, andere zu kritisieren und auf Fehler aufmerksam zu machen. Wie schwer dagegen, sie anerkennend zu loben. Wir ziehen alles, was wohllautend ist, in Betracht, wenn wir gleichsam auf der Lauer liegen und jede Gelegenheit wahrnehmen und nutzen, anderen unsere ehrliche Anerkennung auszusprechen. Damit ist keine Lobhudelei gemeint, sondern ehrliche Anerkennung. Dies ist nur in der Gesinnung Christi Jesu möglich, wenn jeder nicht auf das Seine, sondern jeder auch auf das Wohl der anderen achtet. Wenn es irgendeine Tugend gibt, so zieht diese in Betracht. Es scheint, als wollte Paulus sagen, ich könnte diese Liste an Tugenden noch beliebig fortsetzen. Auch jede andere Tugend dürfen und sollen wir in unserem Wandel und Dienst in Betracht ziehen. Eine Tugend ist nicht eine einmalige gute Tat, sondern eine Eigenschaft, und zwar die stetige Bereitschaft zu sittlich wertvollem und moralisch untadeligem Handeln. Dabei geht es ja nicht um uns, sondern um unseren Herrn. Denn wenn niemand etwas Schlechtes über uns sagen kann, weil wir uns tugendhaft verhalten, dann fällt auch kein schlechtes Licht auf unseren Herrn, und das Wort Gottes kann wegen unseres Verhaltens nicht gelästert werden. Vergleiche Titus 2, Vers 5 und 8. Wenn es irgendeinen Lobpreis gibt, so zieht diese in Betracht. Das Wort Lobpreis heißt wörtlich Auflob und wird auch mit Beifall wiedergegeben. Uns ist dieses Wort vor allem aus dem Epheserbrief geläufig, wo wir dreimal lesen, was das Ziel unserer Vorherbestimmung, Auserwählung, Rettung und Berufung ist, nämlich, dass wir zum Lobpreis der Herrlichkeit der Gnade und zum Lobpreis der Herrlichkeit Gottes beitragen. Hier in unserer Philipperstelle geht es um einen anderen Lobpreis. Es geht darum, dass unser Verhalten bei den Menschen und bei Gott Beifall findet. Vergleichbar dem Dienst des Bruders, den Paulus in 2. Korinther 8, Vers 18 erwähnt, dessen Dienst am Evangelium in allen herausgerufenen Gemeinden Beifall oder Lobpreis gefunden hat. Wenn es irgendetwas gibt, das von Gott und den Menschen Lob und Beifall verdient, sollten wir es in Betracht ziehen. Das Gegenteil davon ist Tadel. Wir aber sollten ja untadelig werden. Philipper 2, Vers 12 bis 15. Um uns in diesem weiten Betätigungsfeld nicht in Nebensächlichkeiten zu verlieren, braucht es zur Korrektur das Gebet, das Paulus am Anfang des Philipperbriefes betet. Und dafür bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr in Erkenntnis und allem Feingefühl dazu überfließe, dass ihr prüfet, was wesentlich ist, damit ihr auf den Tag Christi aufrichtig und unanstößig seid, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Verherrlichung und zum Lobpreis Gottes. Philipper 1, Vers 9 bis 11. Wir kommen zu Vers 9. Was ihr auch von mir gelernt und erhalten, gehört und an mir gewahrt habt, das setzt in die Tat um. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Was ihr auch von mir gelernt habt, das setzt in die Tat um. Der Apostel Paulus wurde vom auferstandenen Christus als Herold, Apostel und Lehrer der Nationen eingesetzt. 2. Timotheus 1, Vers 11. Und was haben wir von Paulus gelernt? Im Epheserbrief erinnert er die Glaubensgeschwister daran, wenn er schreibt, ihr jedoch habt Christus nicht so kennengelernt oder wörtlich nicht so gelernt. Wenn ihr ihn nämlich gehört habt und in ihm gelehrt wurdet, so wie in Jesus Wahrheit ist, dass ihr das frühere Verhalten ablegt, die alte Menschheit, die sich durch verführerische Begierden selbst ins Verderben bringt, und im Geist eures Denksinns verjüngt werdet und die neue Menschheit anzieht, die gottgemäß erschaffen wird in Gerechtigkeit und huldvoller Heiligkeit der Wahrheit. Epheser 4, 20 bis 24. Von unserem Lehrer Paulus haben wir zum Beispiel das richtige Rechnen gelernt. Das richtige Rechnen im Glauben. Wie es der heutigen Verwaltung der Gnade und dem Evangelium der Gnade Gottes entspricht. Rechnet damit, dass ihr selbst der Sünde gegenüber tot seid, aber lebend für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6, Vers 11. Dieses Rechnen gilt es anzuwenden, in die Tat umzusetzen. Und wie das praktisch geht, schreibt der Apostel gleich im Anschluss an den eben zitierten Vers. Folglich soll die Sünde nicht in eurem sterblichen Körper herrschen, sodass ihr seinen Begierden gehorcht. Stellt auch eure Glieder nicht als Werkzeuge für die Ungerechtigkeit bereit, sondern stellt euch selbst für Gott bereit, als Lebende aus den Toten, und eure Glieder für Gott, als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ja, wir sind an eine Lehre übergeben worden, die wir erlernen sollen, gemäß Römer 6, Vers 17. Ob der Apostel auch dir und mir ein ähnliches Zeugnis ausstellen könnte, wie er es dem Timotheus geschrieben hat? Du aber bist meiner Lehre vollends gefolgt, auch meinem Beweggrund, Vorsatz und Glauben, meiner Geduld und Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen und Leiden. 2. Timotheus 3, Vers 10. Doch Timotheus sollte sich auf diesem sehr guten Zeugnis nicht ausruhen, darum ermahnt ihn sein Lehrer gleich darauf, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und womit du betraut wurdest. Wir leben in einer gefährlichen Frist. Das heißt, die Gefahr ist groß, von der gesunden Lehre abzuweichen. Wenn wir mehr Freunde des Genusses sind als Freunde Gottes und nur eine Form der Frömmigkeit haben, die Kraft derselben aber verleugnen, indem wir das Gelernte nicht anwenden und in die Tat umsetzen, dann können wir zwar allezeit lernen, werden aber niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Denn die Heilige Schrift versteht unter Lernen nicht kapieren, sondern Erkanntes in der Praxis anwenden. Was ihr auch von mir erhalten habt, das setzt in die Tat um. Das hier verwendete griechische Wort für erhalten wird auch mit zu sich nehmen oder annehmen wiedergegeben. Was haben wir von unserem Apostel erhalten und angenommen? Das Evangelium Gottes über seinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Die Korinther erinnert Paulus daran mit den Worten, ich mache euch aber, meine Geschwister, das Evangelium bekannt, das ich euch verkündigte, das ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch steht, durch welches ihr auch gerettet werdet, wenn ihr das Evangelium in der Ausdrucksform festhaltet, in der ich es euch verkündigte. 1. Korinther 15, Vers 1 und 2. Dieses Evangelium, das wir von Paulus erhalten haben, hat er selbst von Christus erhalten. Denn ich erhielt es weder von einem Menschen, noch wurde ich es gelehrt. Vielmehr wurde es mir durch eine Enthüllung Jesu Christi zuteil, schreibt der Galater 1, Vers 12. Und er warnt die Galater, wenn jemand euch etwas Andersartiges als Evangelium verkündigt, neben dem, was ihr von uns erhalten habt, er sei in den Bann getan. Galater 1, Vers 9. Sicher dürfen wir in diesem Zusammenhang auch an ein Wort Jesu denken, das er zu seinen Jüngern gesagt hat, wer euch hört, hört mich. Und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Lukas 10, Vers 16. Wir dürfen das, was wir von dem Apostel Paulus erhalten haben, dieses Evangelium, in die Tat umsetzen. Es ist das Evangelium, die frohmachende Botschaft der Gnade Gottes, wie wir es heute Morgen gehört haben. Deshalb erweisen wir uns gegenseitig Gnade, wie auch Gott uns in Christus Gnade erweist. Epheser 4, Vers 32. In diesem Evangelium begegnen wir der überwältigenden Liebe Gottes. Und als geliebte Kinder sollten wir nun Nachahmer Gottes werden und in Liebe wandeln, so wie auch Christus uns liebt und sich selbst für uns dahingegeben hat, zu einem duftenden Wohlgeruch. Epheser 5, Vers 1 und 2. Wenn wir dieses Evangelium durch die Gnade Gottes glauben können, sind wir gerechtfertigt und dürfen mit Gott Frieden haben. Deshalb jagen wir der Gerechtigkeit nach. Wir wollen uns unter allen Umständen gerecht verhalten und mit allen Menschen Frieden halten. 2. Timotheus 2, Vers 22 und Römer 12, Vers 18. Wir wurden mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt. Daher leben wir die Versöhnung aus und sind Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns zuspräche. Wir flehen für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. 2. Korinther 5, 19 und 20. Zusammen mit Christus sind wir gekreuzigt und der Sünde gegenüber gestorben. Deshalb kreuzigen wir das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden und ertöten in unseren Gliedern, was an die Erde bindet. Galater 2, Vers 20, 5, Vers 24 und Kolosser 3, Vers 5. Gemäß diesem Evangelium sind wir Heilige Gottes, für ihn Abgesonderte. Darum wollen wir uns von jeder Besudelung des Fleisches und auch des Geistes reinigen und unsere Heiligkeit in der Furcht Gottes vollenden. 2. Korinther 7, Vers 1. Gott hat uns in seiner Gnade äonisches Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, geschenkt und unser Bürgertum ist in den Himmeln. Deshalb ergreifen wir das äonische Leben, indem wir uns täglich im Glauben an dem herrlichen Erwartungsgut unserer Berufung in Christus erfreuen. Im Geist wurden wir zusammen mit Christus auferweckt. Deshalb sinnen wir auf das droben, nicht auf das auf Erden. Philipper 3, 20 und Kolosser 3, 2. Wir könnten diese Liste noch mit vielen weiteren Beispielen ergänzen. In all dem gilt, was wir von Paulus, dem Apostel und Lehrer der Nationen, erhalten haben, sollen wir in die Tat umsetzen. Was ihr auch von mir gehört und an mir gewahrt habt, das setzt in die Tat um. Während es bei den ersten beiden Begriffen, gelernt und erhalten, mehr um das ging, was uns vom Apostel, Evangelisten, Hirten und Lehrer Paulus im ihm anvertrauten Evangelium im Wort überliefert worden ist, geht es bei den nächsten beiden Begriffen um das, was die Philipper im Leben des Apostels Paulus wahrnehmen konnten. Entweder konnten sie es bei seinen Besuchen in Philippi mit eigenen Augen wahrnehmen, oder es war ihnen manches aus dem Leben und Ergehen des Apostels Paulus zu Ohren gekommen. Genauso wie sie beispielsweise von der Krankheit des Epaphroditus gehört hatten und darüber besorgt waren. In Philipper 1, 29 und 30 schreibt er ihnen, denn in Gnaden ist euch in Christus gewährt, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, indem ihr denselben Ringkampf habt, derart, wie ihr ihn an mir gewahrt und nun von mir hört. Als Paulus das erste Mal nach Philippi gekommen war, hatten sie ja aus nächster Nähe direkt miterleben und wahrnehmen können, wie sehr er um des Evangeliums willen leiden musste. In Apostelgeschichte 16 können wir diesen Bericht nachlesen. Paulus und Silas wurden in Philippi öffentlich ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen. Um Mitternacht jedoch beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Welch ein Ringkampf im Glauben ist diesem Lobgesang wohl vorausgegangen? Auf wunderbare Weise werden sie befreit und können den Gefängnisaufseher zum Glauben an Jesus Christus führen. Während Paulus ihnen viele Jahre später diesen Brief schreibt, ist er wieder in Gefangenschaft, diesmal in Rom. Und er schreibt ihnen: Ich beabsichtige aber, Brüder, euch erkennen zu lassen, dass meine Angelegenheiten eher zur Förderung des Evangeliums geführt haben, so dass bei dem ganzen Prätorium und allen übrigen meine Fesseln als um Christi willen offenbar geworden sind. Durch meine Fesseln ermutigt, wagt es nun die Mehrzahl der Brüder umso mehr, im Vertrauen zum Herrn gestärkt, furchtlos das Wort Gottes zu sprechen. Philipper 1, Vers 12 bis 14. Sicher können und werden wir niemals die Leiden erdulden müssen, die der Apostel Paulus erdulden musste. Denn schon bei seiner Berufung wird dem Ananias gesagt: Geh hin, denn dieser Saulus ist mir ein auserwähltes Gerät, meinen Namen vor die Augen der Nationen, wie auch der Könige und der Söhne Israels zu tragen. Denn ich werde ihm anzeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Apostelgeschichte 9, 15 und 16. Und den Kolossern schreibt er ebenfalls aus der Gefangenschaft in Rom: Nun freue ich mich in meinen Leiden für euch. Und was noch an Drangsalen des Christus mangelt, ergänze ich an seiner Statt in meinem Fleisch für seine Körperschaft, welche die herausgerufene Gemeinde ist, deren Diener ich wurde, gemäß der Verwaltung Gottes, die mir für euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vervollständigen. Kolosser 1, Vers 24 und 25. Diese Leiden, die er als Verwalter der Gnade Gottes erdulden musste, können wir nicht in die Tat umsetzen. Doch können wir das, was wir von ihm gehört und an ihm gewahrt haben, in unserer persönlichen Lebenssituation in die Tat umsetzen? Dazu müssen wir seine Nachahmer auch im Erdulden von Drangsalen und Leiden werden. Oder sind wir wie die Korinther, denen Paulus schreiben muss: Wir sind Toren um Christi willen, ihr aber haltet euch für Besonnene in Christus. Wir sind schwach, ihr aber fühlt euch stark. Ihr habt schon alle Herrlichkeit, doch wir sind ungeehrt. Auch hungern und dürsten wir. Mit den eigenen Händen arbeitend mühen wir uns. Beschimpft man uns, so segnen wir. Verfolgt man uns, so ertragen wir es. Lästert man uns, so sprechen wir zu. 1. Korinther 4, Vers 10 bis 13 und 17. Bin ich bereit, das in die Tat umzusetzen? Zum Beispiel zu segnen, wo man mich beschimpft? Oder zuzusprechen, wo man lästerlich über mich oder das Wort Gottes spricht? Kann ich das für mich persönlich annehmen, dass es nicht nur ein Gnadengeschenk ist, an Christus zu glauben, sondern dass es ebenso ein Gnadengeschenk ist, für ihn zu leiden? Bin ich bereit, mich von seiner Gnade auch durch Leiden erziehen zu lassen? Bin ich parat, wenn er mir vielleicht gerade in schwierigen und notvollen Situationen eine Tür für sein Wort auftut, um das Evangelium anderen weiterzugeben? Bin ich bereit, das, was ich von Paulus gelernt und erhalten, gehört und an ihm gewahrt habe, in die Tat umzusetzen? Dieser Aufforderung können wir niemals aus eigener Kraft Folge leisten. Und Gott muss beides in mir bewirken, das Wollen wie auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Das heißt aber nicht, dass ich die Hände in den Schoß legen und abwarten kann. Vielmehr darf ich mich im Glaubensgehorsam täglich mühen, all das Gehörte in die Tat umzusetzen und mich vorbildlich und mehr mühen als alle, mit denen ich mich vergleiche. Im Rückblick werde ich dann wie Paulus sagen können, nicht ich habe mich gemüht, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. 1. Korinther 15, Vers 10. Zum Schluss unserer beiden Verse wird uns noch eine Verheißung geschenkt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Wenn wir all das Gehörte in die Tat umsetzen, dann gilt uns diese Zusage. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Gerechtfertigt durch den Glauben Christi Jesu dürfen wir mit Gott Frieden haben, gemäß Römer 5, Vers 1. Wenn wir alles, was uns Sorgen bereitet, im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott bekannt werden lassen, wird der Friede Gottes unsere Herzen und unsere Gedanken wie in einer Feste in Christus Jesus bewahren. Philipper 4, Vers 6 und 7. Und wenn wir in unserem Verhalten die aufgezählten Tugenden in Betracht ziehen und mit Nachahmer des Apostels Paulus werden, wird Gott selbst, der Verfüger über den Frieden ist, auch in Drangsalen und Leiden mit seinem Frieden mit uns sein. Lassen wir uns zum Abschluss von Jakobus, dem Sklaven Gottes und des Herrn Jesus Christus, zusprechen. Jakobus 1, Vers 22. Werdet aber Täter des Wortes und nicht solche, die nur darauf lauschen, sonst hintergeht ihr euch selbst. Amen.